Ja, Frau Göbel, herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Diejenigen, die eigens gekommen sind heute Abend und auch diejenigen, die hier im Kurs sich befinden, mit denen wir dann ja morgen auch noch zu tun haben werden. Es ist schon darauf hingewiesen worden, dass ich zu diesem Thema Kunst als Medientheorie hier einen Versuch vorstellen möchte. Das ist natürlich nicht ganz einfach, denn es ist nicht eine Zusammenfassung dieses dicken Buches und es ist auch nicht die Metatheorie zu diesem Buch, sondern es ist ein Versuch, dieses, was in den Titel des Buches und die Ausführungen eingegangen ist, nochmal von einer ganz anderen Seite her hier zu erörtern. Sie können mich im Übrigen gerne unterbrechen, wenn Ihnen das nützlich zu sein scheint mit Fragen und weiterem. Ich kann leider nicht in der üblichen, hier über lange Jahre in den Räumen trainierten Sonorität sprechen, weil ich etwas beeinträchtigt bin durch einen Virus, der mich schwer gebeutelt hat. Ich bin sozusagen auf dem aufsteigenden Weg, aber noch nicht im Zenit der Stimme wieder angelangt. Ich hoffe, dass das trotzdem geht. Besonders freut mich natürlich auch, dass ich hier alte Freunde, alte und frisch gebliebene Freunde auch begrüßen darf zu diesem Abend. Und ich verspreche auch Jelko Wiener, dass ich nicht nur altes Bildmaterial zeigen werde heute. Ich kann mich erinnern an unsere letzte Diskussion, die wir in der Expositur drüben hatten vor einigen Jahren, wo Sie das bemängelten, dass also kein neueres Bildmaterial da ist. Und da ich damit gerechnet habe, dass Sie hier sein werden, wollte ich dem dann auch Rechnung tragen. Mal sehen, ob es gelingt. Der entscheidende Gesichtspunkt ist natürlich dieses Kunst als Medientheorie, der fehlende Bindestrich. Also dass es nicht heißt Kunsttheorie als Medientheorie, sondern wirklich Kunst als Medientheorie. Und das ist natürlich eine kühne Aussage, die man sofort problematisieren kann, denn es gibt nicht nur eine Kunst, es gibt auch nicht nur eine Auffassung der Kunst, das ist immer meine Auffassung auch gewesen. Das heißt, man müsste von Künsten reden, die Frage der Generalisierbarkeit ist eine sehr entscheidende. Man ist gut beraten, wenn man bei der Rede von der Kunst sofort misstrauisch wird und skeptisch fragt, spricht da nicht der universalisierende, dilettantische Philosoph, der von der Kunst noch spricht, substantialistisch und so weiter. Das ist mir wohl bekannt. Und ich möchte das nicht tun, ich werde es auch nicht tun. Auf der anderen Seite hat man natürlich das Problem, wenn man es nur mit Singularitäten zu tun hat, ist die Frage der kategorialen Bildung ausgesprochen schwierig. Man kann dann Künste und Kunstwerke und Kunstprozesse reformulieren und das bleibt dennoch unbefriedigend, denn in Bezug auf das Charakterisierende einer Entwicklung in den bildenden Künsten geht es ja nicht nur um diese individuellen oder singulären Begriffswelten, die jeweils an einem Konzept nur zu entwickeln wären. Das heißt, es ist eine Frage der Verschaltung von Kunstwerk, Kunstprozess, Kunstsystem ohne substantialistische Redeweise. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich natürlich wenig davon halte, dass man im Zuge der allgemeinen Umstellung auf medientheoretische Sensibilitäten, um es so zu sagen, also von den globalen Mediosphären über die standardisierte Weltkommunikation bis hin zur Mikrophysik der Macht der Apparate, nun ja derzeit reichlich bedient wird mit vielerlei Medientheorien. Es gibt jetzt auch Lehrstühle, mindestens in Deutschland, über Medientheorien, eine ganz explizit an der Humboldt-Universität eingerichtet worden. Das indiziert auch die nächste Stufe der Beschäftigung, nachdem vor 20 Jahren mit einer verspäteten Rezeption von Marshall McLuhan hier etwas aufgegangen ist, was sich nicht nur auf die Künste bezog, sondern nun in einem nächsten Schritt in die Künste einwirkte, gibt es also eine metatheoretische Konstruktion der Medientheorien. Das ist auch nicht mein Interesse, dieses hier weiterzuschreiben, sondern ich verstehe den Versuch mehr als eine Situierung der spezifisch rhetorischen Qualitäten der Kunst, aber die in sich selber Medientheorie ist und nicht nur als Reflexion im Nachhinein medientheoretisch situiert wird. Und damit bin ich sozusagen, bewege ich mich ziemlich im Abseits der gängigen kurrenten Diskurse, denn es ist keine allgemeine Kommunikation oder Medientheorie, die ich mit den Künsten und hier den bildenden Künsten, das wollte ich auch dazu sagen, selbstverständlich gibt es Literatur, Theater, Film, fünfte, sechste, siebte Künste. Wenn ich hier von Kunst rede, dann meine ich die bildenden Künste in dieser Verkürzung, aber die Verkürzung müssen wir einfach mitdenken. Wenn ich also über die Künste rede, dann möchte ich sie eben nicht als Epiphänomen oder als Appendix, so als Wurmfortsatz für medientheoretische Standardisierungen in Bezug auf Apparatekonstruktionen verstehen. Ich kann aber auf der anderen Seite auch nicht mehr nur den romantischen Topos fahren, dass die Kunst eine spezifische Sensibilisierung in die Welt bringt, die sich dann noch einmal den Apparaten zuwendet, sondern ich vertrete die Auffassung, dass die Kunst immer schon eine reflexive Instanz in ihren Poetiken und Praktiken gewesen ist und insofern eben ein theoretisches Potenzial implizit, aber auch explizit hat. Das heißt, das medientheoretische Vermögen der bildenden Kunst geschieht nicht erst dort oder kommt nicht erst dort zum Ausdruck oder ins Spiel, wo etwas theoretisch expliziert wird, sei es durch den Künstler oder die Freunde des Künstlers oder durch externe Instanzen ex post im Nachhinein, also nicht einfach eine Reflexion, also eine Brechung im Nachhinein, in einem zweiten Schritt, sondern in der Situierung als eine solche medientheoretische Valenz oder Potenz selber hier gesehen werden soll, eben in den Poetiken und Praktiken. Guten Abend, Herr Zettel. In dieser Hinsicht habe ich ein weiteres Problem, dass nämlich die derzeit auch grassierende Rede einer universalen Bildwissenschaft unter der Vorherrschaft der Kunstgeschichte ich als außerordentlich problematisch empfinde. Das sind Dinge, über die können wir dann morgen auch noch ausführlicher sprechen. Das leuchtet mir gar nicht ein. Denken Sie an das ganz simple Beispiel Fotografie. Die Fotografie wäre schlecht bedient, wenn sie in die Kunstgeschichte eingereiht würde, ausschließlich. Wenn Sie an medizinische Fotografie denken, Pressefotografie, an all das, was Roland Barthes auch das Punktum, das Faszinosum der Bilder beschreibt, was sich ereignet gerade nicht durch Kunstanstrengungen, dann ist eigentlich evident, dass die Fotografie zur Sozialgeschichte, zur ästhetischen Geschichte, zur Technikgeschichte, zur Kulturgeschichte gehört, aber nicht durch die Kunstgeschichte verwaltet werden kann. Aber vielleicht ist das auch ein Nebenfeld. Ich bin aber mit den Kollegen hier gar nicht einverstanden, die meinen, die Kunstgeschichte sei jetzt zuständig für das, was man Pictorial oder Visual Turn nennt. Übrigens auch eine merkwürdig verspätete Redeweise in Anlehnung an den Linguistic Turn. Denn wenn es, was wir reflektieren sollten, gerade auch im Praxisfeld der Künste, ist ja der Digital Turn, also dieses Problem einer digitalen, logistischen Prozedierung oder Generierung auch von Kunstprozessen. Aber das Phänomen des Bildlichen ist ein ganz anderes. Mich wundert auch nicht, dass die diesbezüglichen Versuche ernsthafter Wissenschaft von den Kollegen hier gar nicht zur Kenntnis genommen werden, obwohl es mittlerweile ja Zeitschriften gibt für allgemeine Bildwissenschaften und in Deutschland an verschiedenen Universitäten, Kongresse, Institute, interdisziplinäre Geschichten, die zwischen Philosophie und Kunstgeschichte sich einer allgemeinen Bildwissenschaft nähern wollen. Ich vermag eigentlich nicht zu sehen, was das sein sollte. Als eine solche Generalisierung des Bildes, wenn man nicht mindestens die entwickelten Forschungen von Jean Piaget, also zur wirklichen genetischen Epistemologie des Bildlichen, wirklich beschreibt und studiert. Und es ist auch forschungs- und publizistisch nicht, forschungspolitisch und publizistisch nicht uninteressant, dass diese 150 Seiten, die ich mit einem Freund zusammen von Oswald Wiener publiziert habe, über Vorstellungen, eine entwickelte Erkenntnistheorie des Visuellen, von keinem der Kollegen bisher nur schon zur Kenntnis genommen worden ist. Also das nur nebenbei, da könnte man, das ist 2000 erschienen, auch daran merkt man, wo die Interessen liegen. Es wird wieder einmal so sein, dass das institutionelle Interessen sind und nicht solche der Sache. Das heißt, etwas lang geratene Einleitung, Problemsituierung. Ich wollte Ihnen damit zeigen, dass ich die Probleme sehr wohl kenne, die sich mit diesem Versuch verbinden, wo man auf allen Seiten hin ja nicht unbedingt Abgrenzungen ziehen soll, denn ich bin ja interessiert an der Verrückung der Grenzen, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass Interdisziplinarität eigentlich nur geht, wenn es auch starke Disziplinen gibt, also Disziplinaritäten, und die vermisse ich im Diskurs über diesen Iconic Turn drastisch. Also schauen Sie sich mal nur an, diese neue Zeitschrift, die der sehr geschätzte, als Kunsthistoriker sehr geschätzte, als universalistischer Bildstratege von mir abgelehnte Horst Bredekamp in seiner Zeitschrift über allgemeine Bildwissenschaft jetzt betreibt, die im Akademieverlag erscheint, dann ist das doch etwas betrüblich in Bezug auf eine offensichtlich eher defensiv vorgebrachte Programmatik. Ich möchte nun Ihnen einiges Material vorführen, das meine These einer impliziten Reflexionsfähigkeit durch die künstlerischen Praktiken, also auf den Handlungsbegriff bezieht und nicht mehr auf den Repräsentationsbegriff des Bildlichen. Darin sehe ich eben auch die Unterscheidung einer Kunst als Medientheorie von einem Streit über die visuelle Präsenz oder Repräsentanz von Vorstellungen, seien sie artikuliert durch die Künste oder anderswo. Und dazu muss ich leider etwas weiter in der Geschichte beginnen, und mute Ihnen dann vielleicht auch einen nicht ganz unproblematischen schnellen Durchgang durch einige Beispiele zu, wo ich auch nochmal an einige Grundtendenzen der Entwicklung in den Künsten erinnern möchte, um dann vielleicht abschließend zwei oder drei Argumente vorführen zu können, die für die Produktivität einer solchen Auffassung auch tatsächlich spricht. Und ich spreche jetzt in dem Sinne zum System der bildenden Künste und werde das aber nicht mehr wiederholen. Ich werde jetzt halt auch von Kunst reden, aber ich meine all das, was man in den bildenden Künsten dann im 20. Jahrhundert mit einer ungeheuren Extension der Materialien, Stoffe und Ausdrucksformen benennt. Bevor dieses System entwickelt worden ist, war die Charakterisierung des Künstlerischen eine vollkommen aufs Handwerkliche angelegte Realisierung von etwas, was der Kunst gar nicht zustand, also etwas unsichtbar gebliebenes, etwas, was nur die Theologie formuliert hat. Und ich möchte daran erinnern, dass es vollkommen selbstverständlich war, vor der Entwicklung eines neuzeitlichen optischen Systems der Bildauffassung in einer spezifischen Weise hier die Darstellung von Erscheinungen auf etwas Wesensphilosophisches zu beziehen, was den Charakter des Erscheinenden immer zu etwas Symbolischem machte. Also man geht immer von einem Allegorismus aus, das Schöne oder das Erscheinende hat immer attributiven Charakter, was gezeigt wird, unterliegt einer metaphysischen Zweckbestimmung. Es ist das Universale, das angeschaut werden soll, und nicht die konkrete Realisierung des Erscheinenden. Das heißt, das Modell, um nicht zu sagen das Paradigma, das man aber, könnte man hier durchaus Paradigma nennen, bezog sich überhaupt nicht auf die Parallelität des Sichtbaren und des im Bild Inszenierten. Vielmehr war eine Differenz ausschlaggebend. Was im Bild gezeigt wurde, war gerade etwas, was man nicht visuell sehen konnte. Und insofern ging es auch nicht um Vorstellungsbilder, sondern es ging um die Generierung von anderen Zielen, religiöse Unterweisungen etc. Natürlich spielt hier die platonische Identität des Schönen mit dem Wahren und dem Guten eine entscheidende Rolle. Es ging um Erkenntnis, heute würde man sagen natürlich ideologischer Art, selbstverständlich, denn die Theologie ist ja keine Wissenschaft, sondern ein Mythos oder eine Ideologie. Aber im Rahmen dieses Systems ging es um die Erkenntnis der wesentlich festgelegten Inhalte und nicht um die Darstellung dessen, was zur Erscheinung kommt. Man könnte das in vielen Texten nachweisen. Ich wollte nur auf einen verweisen, eines Schülers von Albertus Magnus, ein Ulrich von Straßburg, der auch eben dort gelebt hat und der eine der vielen Summen über das Schöne geschrieben hat, die es im Mittelalter gab, im 13. Jahrhundert. wo er von der Form eines Dings spricht. Ich zitiere: Die Form ist die Güte jedweden Dinges, da sie eine von einem Wesen, das vervollkommnungs- und ergänzungsbedürftig ist, ersehnte Vollkommenheit darstellt. Eine umständliche Art für uns, sich auszudrücken, nicht für den Autor, das ist sehr präzise. Das Entscheidende daran ist, dass die Vollkommenheit, die mit der Form verbunden ist, gänzlich auf der Seite der Prozessierung zum Beispiel von Proportion und Zahl eine Rolle spielt, aber nicht auf der Seite des Sichtbaren. Das heißt, es wird eine Vollkommenheit ersehnt, aber nicht gesehen. Und damit bin ich bei diesem großen Versuch, der die Künste als Praktiken eines wissenschaftlichen Sehens etabliert hat, vom 14. bis ins 15. Jahrhundert. Und diese Genesis, also diese Entstehung einer neuzeitlichen Kunst, die als eine Illusionskunst, eine virtuose Vortäuschung, ein Sichtbarmachen des behauptet Sichtbaren, des Erscheinenden geworden ist, ist ein wissenschaftliches Experiment auch gewesen, und entlässt die Kunst in unserem neuzeitlichen Sinne entstehen parallel zu den sich vom religiösen emanzipierenden Wissenschaften. Das System der sogenannten Artes Liberales verändert sich, die Künstler erreichen einen anderen sozialen Status, um den war es ihnen auch zu tun, und den erreichten sie mit wissenschaftlichen Experimenten. Und deshalb verweise ich auch auf das Buch von Edgerton über The Heritage of Giotto's Geometry. Das ist eine Tradition, die ging dann bis zu der in den Geheimdiensten angewandten kryptischen Beschreibungssystemen eines Gaspard Monge über die darstellende Geometrie im 18. Jahrhundert. Das ist eine Traditionslinie, in der eine Theorie des Zeigens entwickelt worden ist für die und durch die Künstler selbst. Also eines der wenigen Beispiele, wo Künstler als Wissenschaftler aufgetreten sind und sich auch entsprechend von ihrem niedrigeren Status, den sie selber als einschränkend empfanden, des lokalen Handwerkers, des in Zünften organisierten Bilddekorateurs emanzipiert hatten, zur Figur des autonomen, innovativen, dem eigenen Erkenntnisdrang verpflichteten Wissenschaftlers. Dieser Emanzipationsprozess ist dem medialen Apparat der Zentralperspektive eingeschrieben. Und es ist ein medialer Apparat. Ich sage das deshalb, weil das Verfügen über die Konstruktionsbedingungen der Zentralperspektive erlauben einem ausgebildeten Künstler die Generierung jeglicher Ansicht, jeglichen Themas, das er überhaupt bearbeitet. Das heißt, es verschiebt sich jetzt die künstlerische Originalität auf die Ebene des Erfindens von Konzepten, also auf die Kompositionsideen zum Beispiel, die originelle Auffassung von bereits abgenutzten Themen, aber nicht mehr auf die Entwicklung zum Beispiel des Sichtbarmachens eines Raums. Ich lasse hier leider oder notwendigerweise die geschichtlichen Betrachtungen weg, die gerade mit Giotto natürlich eine große Rolle spielen. Erwin Panofsky hat das wunderbar aufgearbeitet in seinem Buch Renaissance and Renaissances in Western Art. Gibt es auf Deutsch auch, Renaissance und Renaissancen in der westlichen Kunst, wo er sehr schön beschreibt, wie in der Generation von Giotto, also Cimabue, Duccio di Buoninsegna, Simone Martini, also Florenz und Siena vor allem, eine neue Raumkonzeption entwickelt worden ist, die induktiv erarbeitet wurde zunächst. Der Raum ist etwas, was an den Körpern hängt. Und zwischen den räumlich gebildeten Aggregaten der Körper gibt es Zwischenräume, die nicht definiert sind, die vor allem nicht so definiert sind, wie dann 1435 Leon Battista Alberti sie definiert hat in seinem Traktat über die Malerei. Das ist bemerkenswert, also vom Jahr 1300 bis ins Jahr 1435 gibt es eine Entwicklung, die dann formuliert wird nach geometrischen Gesetzen, Konstruktionsprinzipien. Leon Battista Alberti sagt, der Künstler betrachte doch bitte das, was er tut, auf einer Holztafel, einem Stück Leinwand, einem Pergament oder einem Papier, eben nicht mehr als eine Fläche, auf der Symbole angebracht werden, die eben ein inhaltliches Verweissystem ermöglichen, sondern als offenes Fenster, durch das man hindurchschauen kann. Also das heißt, das Bild wird definiert als Fenster, durch das man hindurchsehen kann, oder umgekehrt, das Fenster wird definiert als Bild, auf dessen Schnittfläche in der Seepyramide die Dinge gemalt sind, die man eben auch außerhalb, eben durch das Fenster hindurch sieht. Albrecht Dürer wird dann diese Perspektive sehr schön mit Durchsehung übersetzen. Also das, was man Zentralperspektive nennt, heißt dann bei Albrecht Dürer Durchsehung. Und entsprechend wurden die optischen Geräte, Hilfsgeräte und so weiter entwickelt. Gut, das Spannende dabei ist, dass wir, und ich muss diesen Vorgriff machen, im 20. Jahrhundert eine Situation haben, wo man eher wieder auf antike und mittelalterliche Substanzbestimmungen der Kunst zurückgreift. Also das, was Ulrich von Straßburg über die Unsichtbarkeit der Form schreibt, wäre eine Beschreibung, die man sofort auf Barnett Newman anwenden kann, meinetwegen sogar auch auf Mark Rothko und auf zahlreiche andere Maler. Das heißt, die ontologischen Interessen der Künstler des 20. Jahrhunderts stehen den älteren philosophischen Themen wesentlich näher als den frühneuzeitlichen der Illusionskünste. Eben das war ja die Absage an die Kunst als Darstellung oder die Kunst als Repräsentationssystem zugunsten eines Experimentierens mit wesentlich erweiterten Prozessen. Auch wenn Sie an Marcel Duchamp denken, was ist denn der Status der Ontologie des Kunstwerks, dann ist es eben nicht nur das nominalistische Moment des Zeigens oder des Auswählens eines Alltagsgegenstandes, der zum Kunstgegenstand erklärt wird, sondern es geht wesentlich weiter und steht diesen älteren Traditionen näher. In Bezug auf die Raumdarstellung kann man auch mit Panofsky einiges Interessantes feststellen, nämlich zum Beispiel, was er ja auch tut in der genauen Beobachtung der Relikte der antiken Malerei, wie viele Errungenschaften, die man bei den Impressionisten kennt, formuliert in der Malerei, sehr genau gesehen, zurückwerfen, brechen von Licht beispielsweise, modellieren menschlicher Körper durch Zwischentöne, grünlich und blaue Farbtöne zum Beispiel, und vor allem farbig geworfene Schatten, also nicht einfach nur im Hell-Dunkel-Schema. All das findet man in der sensualistischen Malerei der Antike, in ihren Relikten, aber was man nicht findet, ist die Raumauffassung, die dann eben kartesianisch auch mathematisch formuliert worden ist. Mit drei Vektoren kann jeder Punkt im Raum, im konkreten wie im absoluten, also im nicht determinierten Raum, eindeutig beschrieben werden. Das heißt, die Erfindung des infinitesimalen Raumes ist das Entscheidende. Der Raum ist ein Kontinuum, er ist stetig und die Übergänge sind eben infinitesimal. Das ist ein Ausdruck aus der Mathematik von Descartes und Leibniz, das Berechnen der kleinsten Übergänge, wo man ja sozusagen Stetigkeiten des Unstetigen hat. Die berühmte Frage der Sprünge im mikrologischen Bereich ist mathematisch mindestens gelöst worden in Bezug darauf. Und im 17. Jahrhundert gibt es dann die voll entwickelte Formulierung dieses Bezugsproblems. Gut, was steckt drin? Was haben die Künstler gemacht? Und ich möchte hier verweisen auf dieses berühmte Experiment von Filippo Brunelleschi. Für diejenigen, die es kennen, ist das vielleicht... Darf ich mal fragen, wer das kennt? Das sind doch nicht sehr viele, eher zögerliche. Florenz, Baptisterium, 1421 wohl. Das Interessante ist, es gibt eine Literatur dazu. Ein Freund, der über Filippo Brunelleschi eine Biografie geschrieben hat, und dort drin beschreibt er das Experiment, das sich 1421 oder 22 oder 23 in Florenz abgespielt hat. Interessant ist, dass Filippo Brunelleschi ja einer der wenigen Künstler war, die das Bild, das dann über Jahrhunderte die Situation neu prägen wird, mit befördert hat, nämlich der Künstler als Experimentator. Was Brunelleschi machte, entspricht den Bedingungen eines wissenschaftlichen Experimentes. Das heißt, es ist wiederholbar, es hat eine bestimmte Absicht, die formuliert werden kann. Es ist also valabel und es ist reliabel. Es kann unter denselben Bedingungen wiederholt und überprüft werden. Und das ist insofern erstaunlich, weil wir ja spätestens seit der Romantik um 1800 das Gefühl haben, dass Kunst nicht wiederholbar sein kann, sondern es eben mit singulären Zuständen zu tun hatten, dass sich das dann eben von der Wissenschaft unterscheidet oder dass das allenfalls eine neue Wissenschaft sein soll. Ich lese vor, was Antonio Manetti in seiner Biografie über Brunelleschi geschrieben hat, möchte aber vorausschicken, dass es nicht zufälligerweise ein Mensch wie Filippo Brunelleschi war, der dieses Experiment erfunden hat. Heuristik, also gefunden oder erfunden hat, um daran einiges zu demonstrieren, was den sozialen Status des Künstlers auch verändert. Filippo Brunelleschi war ausgebildeter Goldschmied, zwar als Handwerker geschätzt, wie alle Handwerker, also man muss das deutlich dazu sagen, die Techniker, das ist ja der alte Begriff von Ars, ja, die Handwerker waren äußerst geschätzt, aber eben nicht konnotiert in unserem Sinne als Künstler, neuzeitliche Künstler. Brunelleschi war Goldschmied, er ist berühmt geworden als Konstrukteur und Erbauer der Kuppel des Florentiner Doms. Und das ist deshalb von Bedeutung, weil das eine unglaubliche Prestigeaufgabe war. Es gibt auch eine Ikonografie der Form dieser Domkuppel, die mit dem Selbstwertgefühl von Florenz zu tun hat. Es gab Wettbewerbe, es gab Intrigen unter den Künstlern. Brunelleschi hat sich durchgesetzt und hat eine gloriose Konstruktion entwickelt mit einem übrigens auch experimentierenden Verfahren. Er hat einen schnell trocknenden Mörtel entwickelt, natürlich überprüft, laboratoriumsmäßig und so weiter, um das Problem des Gerüstbaus zu lösen. Das ist ja eine doppelschalige Kuppel und die wurde so gebaut, dass immer der Teil, der gebaut wurde mit dem schnell trocknenden Mörtel, diente dann als Aufhängeebene für das Gerüst, um weiterzubauen. Also ein Münchhausen-Prinzip im Grunde, weil es zu riskant war oder zu teuer und technologisch schwierig, ein Gerüst in dieser Höhe zu bauen. Also Brunelleschi hat sozusagen mit diesem Verfahren so realisiert, dass immer das Gerüst dann am letztgebauten Teil sowohl innen wie außen an der doppelschaligen Kuppel realisiert worden ist. Und damit ist er bekannt geworden. Und da gab es den ganzen Streit über, wie die Künstler wollten jetzt nicht, wieso wollten die Künstler nicht mehr Handwerker sein, weil sie in den Zünften restriktiven Bedingungen unterlagen und weil sie meinetwegen von einer viel größeren Entfaltung ihrer Talente träumen wollten. Ich habe es bewusst neutral formuliert, man könnte das in anderen Kategorien beschreiben. Also die Profilierungssehnsucht ist enorm, man will in ganz anderen Dimensionen arbeiten und kriegt das eben zur Verfügung gestellt, übrigens nicht vom Bürgertum, sondern von der Aristokratie. Leider, das ärgert uns vielleicht alle, möglicherweise. Martin Warnke hat dieses scharfe Messer an den Körper der Kunstgeschichte angesetzt, dass eben die Erfindung der autonomen Kunst nicht gefördert worden ist durch das liberale Bürgertum, sondern durch die dekadente Aristokratie. Die freie Kunst ist am Fürstenhof entstanden und nicht in den Stadtrepubliken, nicht einmal denen Italiens. Also das war der Hintergrund und nun ging es um Folgendes. In diesem Falle der Perspektive zeigte er zum ersten Mal auf einer Tafel von etwa einer halben Elle im Quadrat. Wissen Sie was, ich lese Ihnen das nicht vor, ich beschreibe Ihnen das. Also Sie können mir das glauben, wenn Sie es nachlesen wollen. Es gibt ein kleines Büchlein von Paul Feierabend, Wissenschaft als Kunst. Daraus habe ich es auch, also können Sie das nachlesen. Er beschreibt das sehr schön, der Epistemologe und Wissenschaftstheoretiker Paul Feierabend, mit Y geschrieben, Wissenschaft als Kunst, Edition Suhrkamp-Bändchen, beschreibt er dieses Experiment. Und es läuft einfach Folgendes hinaus. Ich muss mal schauen, ob ich hier noch ein besseres Bild habe. Nein, habe ich nicht. Also er will beweisen, dass man Bilder konstruieren kann und nicht nur intuitiv Raumeindrücke entwickeln kann, die dann irgendeinem Sehen vermeintlich objektiviert naturalistisch erscheinen, sondern er will zeigen, dass man Bilder konstruieren kann, die eine täuschende Ähnlichkeit haben mit dem, was sie abbilden. Es geht um Ikonizität. Das ist ja das neue, nicht Zauberwort, das ist erst sehr viel später, aber der Sachverhalt. Gegen die religiösen Symbole geht es um Identität der Zeichen mit dem, wofür sie stehen, das Sichtbare. Das ist der Triumph des Sichtbaren. Und er baut einen Apparat folgendermaßen, dass nämlich hier, also da würde das Baptisterium stehen, er wählt einen Standort an einer Seitentüre des Doms, malt eine Bildtafel, auf der genau von dem Standort aus, die genau gleich aussehen soll wie das, was man nicht auf dem Bild, nämlich als Baptisterium, sieht. Und das ist hier gemalt. Und das mit der linken Hand, das ist ein Spiegel. Und hier ist ein Loch im Bild vor dem Auge, durch das also dieser Betrachter hindurchblickt. Und jetzt sieht er Folgendes: Dieser Spiegel wirft dieses gemalte Baptisterium in sein Auge zurück. Und wenn er jetzt dieses, also hier ist ein Loch angebracht, durch das er übrigens mit einem Auge nur, das ist auch interessant, also die neuzeitliche europäische Kunst ist eine für einäugige, also für eine polyphemische Kunst eigentlich, keine stereotaktische Kunst. Wenn er jetzt diesen Spiegel wegzieht, dann sieht er genau dasselbe wie das, was er vorgesehen hat, auf dem Spiegel. Das ist das Experiment. Brunelleschi hat Leute hingestellt, es gab einen großen Aufruhr, man hat darüber geredet und so weiter. Es ist protokolliert worden, es ist wiederholt worden, das Experiment. Und er hat damit also eine Illusionsbehauptung als konstruktives Bildprinzip durchgesetzt. Gemalt hat er das dann, das kann ich gleich noch dazu sagen, mit eben einem konstruktiven Verfahren. Also das war die Versuchsanordnung. Und das Trickreiche war, also diese Tafeln haben sich übrigens nicht erhalten. Diese Bildtafel existiert nur in der Beschreibung. Das Raffinierte war, dass dieser obere Teil hier, der Himmel, den hat er nicht gemalt, sondern mit Spiegelfolie ausgestattet, sodass dass die Täuschung wirklich so weit ging, dass im Spiegelwurf, also im reflektierenden Bild, was der Mensch hier sah, sich genau dieselbe Wolkenbewegung über dem Baptisterium abspielte, wie das, was er in der Natur sah. Also bereits ein kinematografisch-illusionistisches Werk mit einer solchen Spiegelfolie. Gut, weshalb? Worum geht's bei diesem Experiment, das wie gesagt ein wissenschaftliches Experiment ist, denn man hat ein Ziel, man hat eine Absicht, man entwickelt eine Versuchsanordnung, sie ist wiederholbar, es gibt also strenge Bedingungen der Überprüfung von so etwas. Das Bild ist konstruiert und nicht einfach intuitiv entwickelt. Und das, was dann eben hieran demonstriert wird, ist das, was Alberti sagt, das Bild ist ein Querschnitt durch die optische Pyramide. Und deshalb hatte ich Ihnen auch dieses eine Diagramm gezeigt mit der optischen Organisation des Seeraums. Und nun ist der ganze, um das hier nur knapp zu pointieren, das Problem ist, was war das Neue daran? Denn es gab diese Konstruktionsmethode in der Geschichte nicht. Wenn man die antike Malerei, also die Veduten, die es gibt, betrachtet, sieht man natürlich Räumlichkeit organisiert, aber man sieht sofort, es ist keine zentralperspektivische Fluchtpunkttechnik, die adäquat dem entsprechen würde, was wir mittlerweile gelernt haben, als vermeintlich natürliches Kontinuum im Bildraum zu sehen. Also, ich war die Illusionskunst, diejenige Kunst, die uns etwas vortäuscht, das wir für natürlicher halten als die Natur selbst in Bezug auf die Tiefenwirkung von Darstellungen. Und weshalb ist das nicht geschehen? Nicht, weil die antike Optik zu wenig weit entwickelt worden wäre in Einzelfällen, sondern das Weltbild, was sich durchsetzte, was für die Künstler der Antike verbindlich war, war ein Analogiedenken. Das heißt, die Griechen wussten, sie kannten die Seestrahlen, sie hatten das mit der Seepyramide entwickelt, sie kannten im Übrigen auch den stroboskopischen Effekt, also die Trägheit der Netzhaut. Über das Auge ist sehr viel gearbeitet worden. Diese Kenntnisse der Antike verdanken wir dann übrigens der arabischen Optik, die ausgesprochen hochentwickelt war im 12. und 13. Jahrhundert, wie ja überhaupt alle diese antiken Kenntnisse wesentlich durch die arabischen Wissenschaften des Mittelalters weiterentwickelt, aufbewahrt, zum Korpus gemacht worden sind des wissenschaftlichen Fortschritts in Europa. Das war die Grundlage auch für die Renaissance-Kultur im Übrigen. Also man wusste das alles, aber das griechische Analogiedenken ging davon aus, dass das Bild auf der Netzhaut ein gekrümmtes ist, weil das Auge rund ist. Man hat ja auch schon Augen seziert und so weiter. Also ging man davon aus, dass die Abbildung des Schnittes durch die Seepyramide ein sphärisches Gebilde sein muss. Gekrümmt, wie auch immer. Gekrümmt oder gekugelt. Und dieses Analogiedenken hat verhindert, dass man zu einer korrekten Konstruktion des Fluchtpunktes und des Augenpunktes des Betrachters gab. Interessanterweise entspricht dieses Sehen sehr viel mehr dem physiologischen Wahrnehmen des Sehens, wie es uns entspricht, als das, was die Renaissance-Künstler gemacht haben, mit ihrem Bildrahmen, der ja bekanntlich keine Wahrnehmungsverzerrungen an den Rändern hat, mindestens nicht vor dem Manierismus und nicht auf Bildträgern, die regelmäßig begrenzt sind. Also die ganze Krümmung des Wahrnehmungsfeldes und so weiter war in der Antike adäquater dargestellt, aber für die geometrische Konstruktion der Zentralperspektive war die Methode von Brunelleschi die entscheidende. Das heißt aber auch, dass sich daran eine neue Konvention entwickelt und diese Konvention führte zu einem neuen Paradigma und das ist das Schlüsselbild überhaupt denn für diesen Sachverhalt. Das ist das erste vollkommen durchkonstruierte Bild, das wir aus der Renaissance kennen, in dem die zentralperspektivische Konstruktion angewendet worden ist, aber auch in einer neuen Technik des Sehens revolutioniert worden ist, und zwar durch einen Freund von Brunelleschi. Die Kenntnisse Brunelleschi sind von Alessio Strozzi, dem Masaccio, übermittelt worden. Das weiß man. Der Strozzi war auch ein Maler, Bildhauer und so weiter. Jeder Künstler hat sich mit Mathematik, Geometrie und Optik beschäftigt damals. Und Masaccio wendet diese Brunelleschi-Technik an in diesem Fresko der Trinität, also der Santa Trinità, was sich in Santa Maria Novella in Florenz befindet. Einer Hauptkirche des Dominikanerordens übrigens. Interessant auch, dass, aber das ist nebenbei, aber auch ein Lieblingsstreit von mir mit der Kunstgeschichte. Die meisten Abbildungen zeigen nur diesen oberen Teil hier und nicht das untere. Wenn Sie in die Kirche hineintreten, haben Sie das Gefühl tatsächlich, dass sich hier ein Sarkophag befindet, auf dem das Gemälde oben drüber angebracht ist, was nicht ungewöhnlich gewesen wäre. Viele der kanonischen Kunstgeschichten, übrigens von Gombrich bis Panofsky, bilden immer nur diesen oberen Teil ab und die ganzen Beschreibungen Masaccios gehen immer nur über dieses Gewölbe und nehmen nicht zur Kenntnis, dass es hier auch einen gemalten Sarkophag gibt. Das ist nämlich ganz wichtig, denn die Achsen, also hier der Tod, hier Gott, die Auferstehung, vollkommen Gott eingerückt in den infinitesimalen kartesianischen Raum, also bereits säkularisiert der Potenz nach, führt aber zu einer neuen Aussage, weil hier vertretende Stifterfiguren hier genau zu Füßen Christi, also da, wo das Memento Mori jeweils angebracht wird, diese erinnere dich deiner Vergänglichkeit, in ein solches Achsensystem überführt wird. Also Tod, Hinfälligkeit, Erde, Körper, Verwesung, Auferstehung, es entsteht ja auch der Körper auf, zusammen mit der Seele im Katholizismus. In dieser Achse als Gott bereits immateriell, wenn auch hier säkularisiert, eingerückt in den infinitesimalen Raum. Und dieses ganze optische System kulminiert hier an dieser Schnittstelle. Das heißt, es gibt eine Demonstration einer neuen Aussage, die mit diesem Punkt der Sichtbarkeit zu tun hat. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so schnell geht. Aber ich muss es raffen. Dieser Punkt ist ja geometrisch ganz einfach definiert. Was ist ein Fluchtpunkt in einer zentralperspektivischen Konstruktion? Der Fluchtpunkt ist der Punkt, wo sich die Parallelen schneiden. Und das ist der Punkt der Unendlichkeit, laut geometrischer Definition. Das ist im Bild eine reine Illusion, führte aber dazu, dass die Dominikaner hier dieses eigentlich blasphemische Machwerk in ihrer Ordenskirche toleriert haben oder tolerieren mussten, nämlich, dass man sagen konnte, solange eine Einpunktperspektive, also eine Zentralität des Fluchtpunktes organisiert ist im Bild, selbst wenn es auf der Höhe des der Füße ist zum Beispiel, also der Augenpunkt, und es ist auf den Betrachter hin orientiert, das Gegenüber geht durch diese Annagelung Christi am Kreuz in die Tiefe des Raumes und findet sich dann hier hinten inklusive des göttlichen Erscheinens aus dem Punkt der Unendlichkeit. Der Fluchtpunkt ist der Punkt der Unendlichkeit, das ist der Punkt Gottes. Leon Battista Alberti beschreibt ihn als Gegenüber des Fürsten der Seestrahlen oder des Zentrums Seestrahls. Nun, ich werde Ihnen auch gleich sagen, weshalb ich Ihnen das überhaupt erzähle. Zur Erklärung, die Dominikaner haben das akzeptiert mit dieser Konstruktion. Offiziell verboten war die Zwei-Punkt-Perspektive, die nach außen ging. Das heißt, die Gebäude über Eck stellten so, dass die Gläubigen zum Beispiel vor einer Kirche oder in einem Raum überhaupt nicht mehr gefasst waren durch dieses, den symbolischen Körper der Kirche, sondern dezentriert waren. Offiziell haben die Dominikaner aber die Ein-Punkt-Perspektive auf dem Hintergrund des Brunelleschi-Experimentes akzeptiert, eben mit dieser Argumentation, dass dort das Sakrale ja in einer Weise im Bild aufscheine, die jegliche frühere symbolische Darstellung bei weitem ontologisch übertreffen würde. Nicht in Bezug auf die Illusion, daran waren sie nicht interessiert, ontologisch übertreffen würde, weil dort Gott real präsent ist. Das heißt, wenn man das auf dem Hintergrund des Bilderverbotes liest, kommt hier in die Ikonizität der Darstellung wirklich das ikonische Prinzip der Anwesenheit Gottes als reales Wesen und nicht nur als Darstellung. Das hat die Dominikaner verführt dazu, dieses zu akzeptieren. Die Dominikaner waren ja bekanntlich ziemlich scharf in der Kontrolle der Orthodoxie. Als Dominikanes, also als die Wachhunde des Herrn und Organisatoren der Inquisition, waren sie auch geübt, den Körpern, sei es mit Folter, auch das einzuschreiben, was den Körpern eingeschrieben werden musste. Also, was sie unterschlagen haben, war natürlich die Umkehrung, nämlich dass dieses Gegenüber nun auch ein Gegenüber des ermächtigten, polyphemischen Auge, einer unersättlichen Neugierde des analysierenden menschlichen Subjektes ist. Das haben sie ausgeblendet. Die Kehrseite, wenn man das Ganze nicht von Gott betrachtet, sondern vom betrachtenden Subjekt, dann wird die Unendlichkeit Gottes zu einem medial vermittelten, apparativen Gegenstand eines Gegenübers, den ich beliebig manipulieren kann, im Bild zu inszenieren. Das ist der entscheidende Bezugspunkt. Und ich erzähle Ihnen das deshalb, weil das nichts anderes beinhaltet als die neuralgischen Themen, mit denen in den letzten 20, 30 Jahren sowohl die Computergrafik wie auch die erweiterte, digital gestützte, apparative Kunst thematisch sich situiert hat. Es gibt also, wenn man das Experiment als ein bleibendes Ernst nimmt, eine Nobilitierung der Illusionskunst. Es werden Erscheinungen perfekt inszeniert, die als Erscheinungen funktionieren sollen. Und es gibt eine Kippfigur zwischen dieser Heilslehre der aufscheinenden Erlösung und einer entsprechenden Abwertung auf der anderen Seite, nämlich einer Verdammung eines illegitimen Illusionismus. Das ist eine Kippfigur. Also, und genau so wird ja in der Technikrezeption die erweiterte, also die Extension des Körpers in den Simulations- und Suggestionsapparaten diskutiert als eine berauschend entrückende Erfahrung nie dagewesener Möglichkeiten oder eben als eine Figur des Illegitimen. Erlösung und Verdammnis, also die Erlösung durch die Realpräsenz des Unendlichen, die Reise im Cyberspace, durch die unbegrenzten Welten, die Ablösung von Raum und Zeit, die Überwindung der Physik, das Orbitale, das Schweben, Taumeln, Reisen durch das Weltall und so weiter. Und eben auf der anderen Seite die Säkularisation als eine Verdammungsfigur, also zum Beispiel Kitsch als eine Denunzierung dieser ganzen Geschichte, Sensualismus, Selbstverblendung und so weiter. Also, für mich ist das die interessante Konstruktion in diesem medialen Apparat Zentralperspektivität. Die Illusion, der Illusionsraum einer virtuellen Realität ergibt eine naturalistische Illusion. Die Bilder werden so gemalt, als ob man das sehen könnte, was auf ihnen zu sehen ist. Und die dadurch profanierten Erlebniszusammenhänge werden neu sakralisiert durch diese Instanz des subjektiven Auges, des Polyphems. Und insofern ist natürlich klar, dass an dieser künstlerischen Bewältigung immer eine metaphysische Autorität angeheftet ist. Und so haben die Künstler ja auch argumentiert. Das ist sehr schwierig. Ich glaube, das ist ein sehr schwieriger Punkt. Ich weiß nicht, ob das gelingen kann, wenn man nicht breit ins Material geht, zu verstehen, weshalb hinter diesen 2 Millionen Heiligenbilder, die es gibt im 15. und 16. Jahrhundert, von denen sind vielleicht 3 noch, geben eine religiöse Empfindung wieder, von diesen 2 Millionen, höchstens. Der Rest ist pure Religionskitsch, pure Belieferung, also präindustrielles Bedienen von ideologischen Bedürfnissen der Kirche. Oder können Sie mir irgendeine Ihre religiöse Andacht rührende Madonnendarstellung aus dem 15. oder 16. Jahrhundert nennen, wenn es nicht eine der 3 ist? Ich würde es Ihnen nicht glauben, dass... Ich weiß gar nicht, ich habe mal gesagt, vielleicht gibt es 3, vielleicht gibt es überhaupt keine. Ich wollte aber nicht keine sagen, ich kenne sie nicht. Ich habe keins gesehen. Aber es liegt vielleicht an meinem mangelnden religiösen Empfinden, das kann ja auch sein. Aber das Interessante ist eben, selbst bei Malern, das waren ja nicht Atheisten, also in keiner Weise, das waren Belieferer von neuen Bedürfnissen, so wie man heute Programmdirektor beim Fernsehen wird und über die Bedürfnisse der Menschen redet, so haben die Künstler das auch irgendwie inszeniert, angeblich neue Bedürfnisse bildlich wiedergegeben. Aber das System ist ein vollkommen anderes, weil die Struktur des medialen Apparates alles profaniert, was in ihm zu sehen ist. Alles. Und das ist unvermeidlicherweise etwas, was das künstlerische Subjekt vollkommen überwältigt. Das heißt, wenn es dann später wieder Revokationen des Religiösen gab, dann gingen die auf den symbolischen Zusammenhang zurück. Auf eine neue, eben wie Barnett Newman zum Beispiel, der behauptet, ja, das ist ja eine religiöse Malerei im 20. Jahrhundert, aber eben eine, die nicht symbolisch verfährt im üblichen Sinne und auch nicht ikonisch, sondern die etwas Neues evoziert, was vor diesen Differenzierungsprozessen dieser Kunst liegt. Ob man daran ein religiöses Gefühl entwickeln kann, das überlasse ich gerne der Beurteilung durch uns alle. Auf jeden Fall ist dieser Versuch wesentlich überzeugender in der Grundstruktur, weil er im medialen Apparat der Zentralperspektive nicht gelingen kann. Und dass er nicht gelingen kann, zeigen ja dann auch die Laufprozesse, die gemacht worden sind, um die Computergrafik voranzutreiben. Also das Raytracing, erfunden 1980 durch Dr. Turner Whitted, also dass man die Strahlen rekursiv im Computerprogramm durch die Objekte laufen lässt, bis man sie berechnen kann, oder die Radiosity als ein anderes Verfahren der Illusionskunst von Donald Greenberg und Cindy Gorrell 1984 zum ersten Mal entwickelt und dann weiter vervollkommnet. Bis ja jetzt kommen die ersten, wirklich überzeugenden Anwendungen dieser Verfahren auch in die Kinos, ja. Also John Lasseter, der noch an einer der ersten Ars Electronica prämiert worden ist als Experimentaldesigner, löst jetzt mit seinem, wie heißt dieser Unterwasser-Fischfilm, der jetzt in den Kinos startet, ja, danke, also genau dieser Film, der löst jetzt auch das alte Walt Disney-Imperium ab. Es gibt neue Orte, andere ökonomische Zusammenhänge, andere Technologien. Und das ist jetzt die Vervollkommnung dieser verschiedenen Anwendungsweisen zur Generierung von Effekten, die man durchaus als Renaissance der Renaissance eigentlich verstehen kann. Nur seltsamerweise ist niemand in der Computerbranche auf die Idee gekommen, das von Anfang an so zu definieren, als Wiederholung im Computer der Prozesse, die bereits durchgespielt worden sind, von Brunelleschi bis Alberti oder auch von Giotto bis Alberti. Was geschieht, ist jetzt Folgendes. Diese im Medium der Kunst selber vollzogene Profanierung, die Säkularisierung des Unsichtbaren zur Fixierung des Anschreibenkönnens von allen Objekten in einem sichtbar machenden Raum, gibt der Kunst eine andere Funktion. Ich möchte Ihnen gerne, um das zu verdeutlichen, 2 Zitate von Hegel vorlesen, der 1824 dieses schon brillant formuliert. Bilder hatte man schon lange. Die Frömmigkeit bedurfte ihrer schon früh für die Andacht. Aber sie brauchte keine schönen Bilder. Ja, diese waren ihr sogar störend. Im schönen Bilde ist auch ein Äußerliches vorhanden, aber insofern es schön ist, spricht der Geist desselben den Menschen an. In jener Andacht aber ist das Verhältnis zu einem Dinge wesentlich, denn sie ist selbst nur ein geistloses Verdumpfen der Seele. Die schöne Kunst ist in der Kirche entstanden, obgleich die Kunst schon aus dem Prinzip der Kirche herausgetreten ist. Und in einem etwas anderen Zusammenhang in der Ästhetik schreibt Hegel Folgendes: Die Kunst in ihren Anfängen lässt noch Mysteriöses, ein geheimnisvolles Ahnen und eine Sehnsucht übrig. Ist aber der vollkommene Inhalt vollkommen in Kunstgestalten hervorgetreten, so wendet sich der weiterblickende Geist von dieser Objektivität in sein Inneres zurück und stößt sie von sich fort. Solch eine Zeit ist die unsere, also romantisches Kunstempfinden um 1800, meint er. Man kann wohl hoffen, dass die Kunst immer mehr steigen und sich vollenden werde, aber ihre Form hat aufgehört, das höchste Bedürfnis des Geistes zu sein. Mögen wir die griechischen Götterbilder noch so vortrefflich finden und Gott Vater, Christus, Maria noch so würdig und vollendet dargestellt sehen, es hilft nichts, unsere Knie beugen wir doch nicht mehr. Und die Stärke dieser Einsicht Hegels, die wirklich brillant formuliert ist, ist eben, dass es der mediale Apparat, er nennt das nicht so, aber es ist der mediale Apparat dieser zentralperspektivischen Konstruktion, die schlichtweg über die künstlerische Intention und das religiöse Empfinden vorherrscht, darüber hinausschießt und dieses dominiert. Also, was geschieht ist, die Künste werden visuelle Artistik, sie werden Illusionskunst, sie täuschen vor, was immer nur vorgetäuscht werden kann. Und damit dissimulieren sie nicht nur das Unendliche, sie machen es nämlich sichtbar, sie machen das Unsichtbare sichtbar, sondern sie dissimulieren auch sich selber als Bild. Barockmalerei in Kirchen und so weiter. Das heißt, das Unsichtbare wird eliminiert. Und auf der anderen Seite, was wird jetzt an dieser Leerstelle praktiziert? Da, wo eben das Numinose überhaupt keiner Meditation mehr zugänglich ist, sondern es sich im Sichtbaren erschöpft, was ja auch schon eben diese Machtstruktur des Sichtbarmachens erklärt, was tritt an diese freie Stelle? An diese freie Stelle treten zahlreiche Versuche der Aktivierung des Rezipienten, seiner Überlistung, seiner Modifikation, seiner Ausweitung, seiner Manipulation, seiner Instrumentalisierung. Das ist der Zusammenhang, um den es mir geht, in dieser Herleitung. Das muss man verstehen, das ist keine äußere, also man muss es verstehen, wenn man hier weiterkommen will. Ich glaube, dass das nicht ganz einfach ist, also auch gerade für mich selber nicht einfach ist. Das abwesende Numinose, also das Heilige, das abwesend gemacht worden ist durch diese Universalpräsenz des gezeigten Unendlichen, wird ersetzt durch einen permanenten Präsenzzwang, durch einen permanenten Präsenz- und Demonstrationszwang, eigentlich eine Sakralisierung des Sichtbaren in der Instanz des Rezipienten. Und insofern ist dieses ist natürlich, wenn Sie das Masaccio-Bild sehen, Sie werden sofort feststellen, das ist eine Überlistung des Betrachters. Wenn Sie in die Kirche hineinkommen, bei normalen Lichtverhältnissen, müssen Sie erst herausfinden, dass das ein gemaltes Werk ist und nicht ein gebauter Sarkophag. Und das fällt nicht so leicht wie hier in dieser Abbildung, denn Masaccio geht sehr weit eigentlich im Bild, dass er die Wand malt, auf der das Bild dann auch noch gemalt ist. Das heißt, es gibt einen ganz merkwürdigen Übergang mit der Umgebung. Also diese Verunsicherung wird dann entsprechend eben nach dem Durchspielen einer universalen Struktur der Verzeichnung des Objekthaften, also einer wissenschaftlichen Generierung aller möglichen Objekte, die man sich überhaupt vorstellen kann, eben ersetzt durch die Instanz des Körpers, des Betrachters selbst. Mit dessen Leib werden jetzt Experimente angestellt. Also übrigens, das ist natürlich klar, dieses Paolo Uccello, diese Zeichnung aus dem 15. Jahrhundert, das ist jetzt die Anwendung dieser Methode. Ganz spät in der Geschichte steht dann im 20. Jahrhundert das serialisierte, perfekte Objekt oder Vehikel von Alan McCallum, ein Fabrikat, also ein industriell hergestelltes Replikat einer bestimmten Formauffassung, also sozusagen triumphaler Platonismus. Das können Sie, wenn Sie sozusagen den Computer öffnen, also wenn Sie ein Computer Integrated Manufacturing machen, können Sie diese Objekte direkt von Paolo Uccello herstellen lassen und landen dann bei Alan McCallum, und genauso ist es gemeint. Man hat mit einer unglaublichen Raffinesse diese Vermessungstechniken am Körper durchgespielt, zum Beispiel bei Dürer, hier bis ins Minutiöse, sodass man auch mit den Verzerrungen, mit den anamorphotischen Situierungen des Blickpunktes jede mögliche Stellung eines Objektes für ein wanderndes Betrachterauge modifizieren konnte. Das ging auch in den Körper des Künstlers ein, Routinisierung. Er verfügte zunehmend über die Darstellbarkeit solcher Möglichkeiten. Geht ein in die Lehrbücher, zum Beispiel bei Andreas Vesalius, geht ein in Konstruktionslehrbücher bei Erhard Schön aus dem 16. Jahrhundert, Unterweisung der Proportion, Köpfe, die er vermisst, also im 16. Jahrhundert, er will mir den Fußboden nicht zeigen. Hier käme ein wunderbares Beispiel, wo sich also fast schon wie beim Terminator dann die, beim Terminator sieht man ja die Berechnungen der Körper, die dem zugrunde liegen. Man sieht ja in den Algorithmus, und das, nein, lassen Sie es, wir haben keine Zeit. Sie können sich das vorstellen, sind Körper, die also berechnet werden, wie sie auf dem Fußboden liegen, durch denselben Schön im selben 16. Jahrhundert. Und diese Anwendung der Prinzipien durch die Künstler selbst führt eben zu dem, was man vielleicht schon das erschreckende Pathos der Säkularisation nennen könnte. Wie nahe das jetzt in einer Bewertung des Relationalen am Kitsch steht, Kitsch jetzt verstanden als positive Kategorie, nämlich der Zuschreibung von Werten zu beliebigen Objekten, nach verschiedenen Gesichtspunkten sieht man schon bei Raphael. In diesem Bild des Posalizio, da können Sie alles austauschen. Die Suggestivität des Raumes hat eigentlich mit dem, was man das religiöse Thema dieser Vermählung nennen würde, nichts zu tun. Und natürlich als ein... Nein, das brauchen wir jetzt doch. Also die drei Eier von Brot-Tars als... Na gut, wir simulieren halt durch die Beschreibung. Er will das, offensichtlich sind das... Ja, das ist dann auch schon das Nächste. Ja, Dankeschön, mit großer Anstrengung hier. Marcel Brodtars, Drei Eier von 1966. Ich mache diesen ganz einfachen Schnitt und sage, was immer Sie in diesen Bildraum einfüllen, ob die Vermählung Marie zum Beispiel oder ein heilsgeschichtliches Thema oder eine Alltagstrivialität als verborgene Sakralisierung des Objektes, das dann auf den Betrachter übergeht, ist eigentlich egal. Es gibt von Rainer Maria Rilke bezogen auf Marcel Duchamp einen wunderbaren Satz, auf Duchamp bezogen und auf Malevich, auf das schwarze Quadrat oder auf das Ready-Made, wo er sagte, nun kann jedes beliebige Objekt die Stelle Gottes einnehmen. Man muss es ihm nur sagen. Und diese Struktur ist das, was nun die Versuche eben weg, meiner Meinung nach wegbringt von der Inkorporation hin zu dem Prozessualen. Und das ist der entscheidende Übergang. Auch schon in der traditionellen, also in den traditionellen Materialitäten der Kunst und auch erst recht natürlich in der sogenannten interaktiven Kunst der entwickelten Inszenierungen von Künstlerinnen und Künstlern aus den 1990er Jahren. Ich zeige Ihnen eine Arbeit von Ulrike Gabriel, Perceptual Arena, auch schon ein Klassiker. Der heißt Space Paradox Interactive Environment, entwickelt am Art Lab, also im Art Lab in Tokio, Canon Art Lab in Tokio 1993, mit auch schon der Möglichkeit der Beobachtung, also ein Akteur oder eine Akteurin agiert mit Brille und Handschuh gegenüber einem Sichtbaren. Dieser Prozess, der generiert bestimmte Dinge nach Aufmerksamkeiten, kann durch einen weiteren Betrachter auf einer weiteren Ebene eingesehen werden. Also das Beobachten des Beobachtens, ich meine das jetzt aber nicht im systemtheoretischen Sinne von Niklas Luhmann, sondern im Sinne einer erweiterten Praktik künstlerischer Prozesse. bietet hier eine Möglichkeit, generative Prinzipien zur Darstellung zu bringen. Es geht hier nämlich nicht um das visuelle Erleben. Insofern können Sie das natürlich am Dia nicht nachvollziehen. Das ist klar, das ist prozessual mit Klängen, Musik etc. Man muss in diese Environments hineingehen. Und dann stellt man aber fest, dass eben hier bestimmte Dinge auf der Leinwand nur passieren, auf der Projektionsebene, durch das Tun der Akteurin oder des Akteurs. Das heißt, wenn die Person die Augen nicht bewegt und nicht mit dem Handschuh, also neue Polygonstrukturen schöpft, stirbt das Bild ab. Die Aussage ist eine ganz andere, nämlich, dass wenn nicht der Körper des Betrachters jetzt wirklich rezeptiv sich selber manipuliert und weiterschreitet, passiert gar nichts im Bild. Das wären dann das Bild würde immer strukturärmer. Ulrike Gabriel hat ganz einfache Polygonstrukturen entwickelt, die kann man mit dem Kristallinen in Verbindung bringen, wenn man will. Und das bewegt sich nur, reichert sich an, eben durch das Auge, der Fokussierung der Aufmerksamkeit und allenfalls auch durch das Nachschöpfen von Ressourcen durch die Handbewegung. Wenn Sie nichts tun, stirbt das Bild ab und es existiert gar nicht. Das ist jetzt diese Aktivierung anstelle des ursprünglich Unsichtbaren im Prozess der Betrachtung selbst. Und deshalb beziehe ich diese Errungenschaften auch der digital basierten elektronischen Kunst eben nicht auf die jeweils aktuellen Diskurse in erster Linie, also ob es Medienkunst gibt und ob das jetzt ein Spiel sei und so weiter, sondern ich glaube, dass die Radikalität dieser besten Experimente in dieser Kunst wirklich mit der Transformation des gesamten Dispositivs der bildenden Künste in Europa zu tun haben. Auf diesem Hintergrund, auf dem Hintergrund der Auseinandersetzung zwischen dem verschwundenen Unendlichen und der Sakralisierung des Rezipienten oder des Akteurs, denn der Künstler selber, die Künstlerin selber, sind immer die ersten Rezipienten dessen, was sie tun. Und sie verstehen sich tatsächlich als Medium dieser eingerichteten Praktiken. Und deshalb sieht dann die Entwicklung der bildenden Künste so aus, also wie das sich die Konzeptkünstler oder der Kult des Concetto bei Leonardo da Vinci sich nicht besser vorgestellt hätte. Eine Arbeit auch von 1993 aus dem Canon Art Lab von Seiko Mikami, das heißt System of Molecular Informatics. Diese Schemazeichnung, die erklärt eigentlich das Werk. Sie legt es fest, dann muss natürlich prozessiert, werden Algorithmen geschrieben, wird ausprobiert etc. Aber das ist der eigentliche Kern dessen, was sich als Anordnung des Versuchs eben artikuliert. Und tatsächlich geht es darum. Und diese Aktivierung ist auch das gewesen, was geschieht jetzt in dieser Frühphase der interaktiven Kunst. Ich erinnere noch einmal an Myron Krugo, einen Pionier der Video-Interaktivität, vermittelt über Computer hier von 1987, eine Videodesk-Interaction. Myron Krugo, der ein Pionier geworden ist mit dieser interaktiven künstlichen Intelligenztechnologie, die er als Ingenieur entwickelt hat, nicht als Künstler, aber als quasi Kunstprozess, weil er bestimmte Dinge gemacht hat mit Computerprogrammen, die eben ein Ingenieur nicht gemacht hätte, weil sie keine Nutzanwendung hatten. Und so hat er ganz einfache, früh schon in den 80er Jahren Formen entwickelt, wie man dann Zeichnen selber im Bild repräsentiert worden ist, dass man selber zeichnete, also eine Doppelung des Betrachters, der nun zum Akteur wird, im Objekt der Kunst selber. Diese Interaktivität ist eines der großen Themen geworden, leider sehr stark auch veräußerlich, zum Beispiel auch bei Jeffrey Shaw, hier eine Klanginstallation, also auch durch das Dia natürlich wieder überhaupt nicht zu vermitteln, Going to the Center of the Garden, die Lights von 1986, je nachdem, wo man hin, also welche Wege man ging, diese Platten waren gebunden an, also mit Sensoren, sage ich jetzt vereinfacht, Rechnerprogrammen, das Visuelle änderte sich, aber vor allem auch das Klangliche. Nun weiß man natürlich nie genau, wie weit ein Betrachter hier wirklich aleatorisch tätig werden kann oder wie weit das ein Trick ist. Also vorprogrammierte Erlebniseinheiten. Man würde auch nicht sagen, ein Aufzug sei interaktiv, Oder man sei mit einem Aufzug interaktiv, nur weil der Aufzug kommt, wenn man einen Knopf drückt, beispielsweise. Also die Kriterien dessen, was wirklich interaktiv dann sind, in einem anspruchsvolleren Sinne, die werden noch zu entwickeln. Daran arbeiten die interessanten, aus meiner Sicht interessanten Künstlerinnen und Künstler heute, an einem entwickelten Begriff des Spiels, des Konzepts, der Intermedialität und der Interaktivität. Aber so einfach wie Jeffrey Shaw das in den 80er Jahren sich vorgestellt hat, geht es nicht mehr. Das war eine Rite de Passage. Einer der Pioniere ist Markus Wehmer, den ich in meinem Buch ja auch beschrieben habe mit einer Installation in Anlehnung, also ein medialer Manierismus habe ich das bezeichnet in der Anwendung, durchaus in Erinnerung, Herr Wiener, an unsere Veranstaltung vor einigen Jahren hier, was, glaube ich, das erste Mal war, dass man diesen medialen Manierismus hier umschrieben hat, den übrigens mittlerweile auch Peter Weibel im Vokabular führt als Ausdruck, wenn auch widerwillig, aber doch offensichtlich nicht darum herumkommt. Also dieses Verzeichnen von Stilen und Handlungspraxen durch eine mediale Einrichtung, das auch wieder als Dia geht das überhaupt nicht, das ist an die Strukturen eines Objektes genommen aus Bildern von einem Bild von Sigmar Polke. Und dann ist es so, dass eine Kamera die Bewegung des Betrachters abtastet, die dann erscheint auf dem Bildschirm. Aber dieser Bildschirm ist rückgekoppelt an die Adressen im Netz, also an IP-Adressen, die zugespiesen werden als eine Verbindung des Virtuellen mit dem realen Raum. Das ist typisch für diese Installation, wie für viele andere. Entschuldigen Sie, wenn ich das so kurz hier nur vorstelle. Nun zeige ich ganz schnell eine Möglichkeit, wie man da in traditionelleren Formen eben auch schon auf diese Ambivalenz, diese Übergänge, diesen Wechsel, die Sequenzialisierung und Inszenierung hinarbeitete. Und da kommt man natürlich an Bruce Nauman nicht vorbei, der hier mit Wortspielen Raw War in verschiedenen Schallzuständen das sichtbar macht, kann man als Dia nicht vermitteln. Als konkrete Poesie ist das dasselbe. Sie müssen Grundfigur, Ausblendungen und Fokussierungen vollziehen, wenn Sie hier die entsprechenden Wörter lesen wollen, aus den 7 Tugenden und 7 Lastern. Faith, Lust, Justice, Avarice, Hope in Y zum Beispiel. Eine Arbeit von 1984, die ist in sich statisch, also hier jetzt adäquat wiedergegeben durch das Dia, aber nur prozessual zu organisieren. Das läuft dann über die Erinnerung. Hier auch wieder eine andere Arbeit, wo verschiedene Worte, hier ist das Dia wieder vollkommen irreführend, wo verschiedene Wortsequenzen auftauchen, die Sie dann zu thematischen Feldern assoziieren. Und natürlich müssen Sie das Auge wandern lassen, erst recht in entwickelteren Neon-Installationen. Das Auge wandert und manchmal wandert auch der Körper mit. Wenn Sie zum Beispiel Spiral lesen wollen, wenn Sie das dechiffrieren, dann ist das keine textuelle Rezeption mehr. Das ist nicht ein Stück Literatur, das aufgenommen wird, an sich nur kognitiv, also auf die Handlungsstränge des Subjekts bezogen, sondern da müssen Sie den Körper sozusagen organisieren, wie zum Beispiel das auch. Wenn Sie das wirklich lesen wollen, das ist fast schon ein... Ja, das ist ein wunderbares Beispiel für Bruce Nauman ist für mich ein großartiger Vertreter einer Art Hightech-Folklore. Ich meine das positiv natürlich, die hier die trivialisierten Mythen einer bezeichneten Umwelt, also einer überbezeichneten Umwelt, rückführt im Medium selber. Das ist ein medialer, deshalb ist das wirklich Kunst, bei Bruce Nauman Kunst als Medientheorie auf seine Weise in reiner Form, denn er mediatisiert die Alltagsprozesse als Kunstprozesse in Bezug auf das Verfahren selbst. Also wenn Sie diesen Satz lesen, The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truth von 1967, also der wahre Künstler hilft der Welt durch die Enthüllung mystischer Wahrheiten, dann sagen Sie, oh hoppla, ist das jetzt eine New Age, was ist denn hier mit der Esoterik los? Und dann merken Sie aber, dass Folgendes passiert, dass beim Lesen dieses Satzes gibt es hier irgendwo einen Schmerzpunkt im Genick. Und dieser Widerstand ist die Paradoxie und die Paralogik dieses Satzes. Und deshalb wird hier ein Verfahren eröffnet, was natürlich den Inhalt der Behauptung, wenn man sie nur als Konzeptkunst nehme oder als ein Bekenntnis, vollkommen konterkariert. Bei Bruce Naumann ist ja auch interessant, dass die entwickelten Installationen als Raumgestaltungen sind ja überhaupt nicht mehr durch dieses eine Auge und auch nicht durch zwei Augen und nicht durch zwei Augen und zwei Ohren überhaupt wahrzunehmen, sondern nur indem sie sich inmitten dieses Laboratoriums von Bruce Naumann selber situieren. Also herumwandern, bestimmte Dinge sehen, versuchen Regularitäten herauszufinden und so weiter. Und wenn ich sage Hightech-Folklore, dann meine ich, dass es ein gewisses Äquivalent sein könnte mit zu bestimmten Techniken, die im Barock entwickelt worden sind. Ich zeige Ihnen hier den Heiligen Berg von Varallo im Norditalien im 17. Jahrhundert. Das müssen Sie mal abschreiten. Ich zeige Ihnen hier die einzelnen Kapellen nicht. Das sind diese berühmten Nachbildungen des Passionswegs Christi. Die gibt es in Europa, in Norditalien, es gibt sie in Portugal. Es gibt sie in Spanien, es gibt sie in verschiedenen Mittelmeerinseln, eigentlich als Pop-Versionen des römischen Hochkulturbarocks. Also das müssen Sie mal abschreiten, dann haben Sie ein filmisches Programm, wirklich, da, wo Sie auch alles verstehen. Das Interessante ist, da gibt es also keine hermetischen Kunstrezeptionsprobleme, weil Sie sofort sehen, das sind, also Sie schauen in Kapellen rein, das sind dreidimensional, Skulpturengruppen, werden also die Passionsgeschichte Christi nachgestellt und Sie sehen sofort, die Bösen sind die Hässlichen. Die Hässlichen sind die Bösen und die Schönen sind die Guten und so weiter. Es ist großartig, es ist bereits diese mediale Bedeutungsneutralisierung, von der Andy Warhol geträumt hat, ist hier bereits vollkommen realisiert. Und das Entscheidende ist, dass Sie das Ganze in Stellvertretung Christi abwandern. Also wie das überhaupt ein Prinzip des Barock immer gewesen ist. Also diese Art Interaktivität gibt es spätestens seit dem Barock als Inszenierung des Betrachters im Werk selber. Bevor der Leib dann interaktiv oder agierend aktiv wird, wie in der entwickelten Medienkunst. Also auch gegenüber normalen Barockzusammenhängen und Barockleistungen, wenn sie sich situieren gegenüber dieser Art Architektur, das ist natürlich durch die Fotografie, die ja eine Erweiterung ist des medialen Apparats der Perspektive, dieselbe Inkorporationsleistung betreibt, wird das nicht völlig verkürzt. Aber wenn Sie sich bewegen in einem barocken Ensemble, dann werden Sie bewegt mit einer Heftigkeit, wie Sie sich davon eigentlich auch gar nicht mehr distanzieren können. Abgesehen von der Intermedialität, das ist jetzt diese kleine Sant'Andrea al Quirinale von Bernini in Rom, sein Meisterwerk, derselbe Bernini, der den riesigen Platz San Pietro gestaltet hat, hat parallel dazu eine kleine, wunderbare Kirche realisiert, die kleiner ist als der Grundriss des Vierungspfeilers im Petersdom, wo alle diese intermedialen Verschaltungen der Malerei, der Skulptur, der Architektur, der Lichtmetaphysik und so weiter beispielhaft vorführt. Und derselbe Bernini war natürlich ein Künstler der Bewegung. Also hier ist man hinprozessiert, das Ganze, die Hinbewegung zum San Pietro löst sich auf, erst in der Apsis, in der Taube des Heiligen Geistes. Und hier hat man im 16., 17. Jahrhundert kommend über Castel Sant'Angelo, also über die Engelsburg aus der Stadt Rom, Umzüge, flagellantistische Umzüge, selbstquälende Umzüge, so müsste das eigentlich immer noch sein, meiner Meinung nach. Eigentlich geht das nicht anders. Also ich weiß nicht, ich lasse es dabei, an der Kunsthochschule haben jetzt auch eine Pain Station entwickelt. Das ist tatsächlich ein interaktives Spiel, was man gegenseitig, da kann man steigern kann, wo sie, ist ein Geschicklichkeitsspiel, aber das Versagen wird mit Stromstößen bestraft. Also es ist ein Objekt, das kann man nur herantreten, wenn man bereit ist, Schmerz zu erleiden. Und dieses Schmerz zu erleiden im Dienste der Kunst ist ein Prinzip, das im Barock erfunden worden ist und das hier überhaupt die ganze Architektur erst erklärt. Auch wenn diese Straße erst von den Faschisten dann in den 1930er Jahren weggeräumt worden ist, so wie Bernini sich das vorstellte, da prozessiert man, man schlägt sich, man geht über die Schwelle der Kirche hin, dann zur Apsis, wo der die Kathedra Petri getragen wird, ins Licht sich auflöst, in der Taube des Heiligen Geistes. Und dann hat man den Körper überwunden. Und Bernini hat ja andere Techniken der Bewegung entwickelt, zum Beispiel durch die Heilige Treppe oder auch in seinen frühen Skulpturen, die haben jetzt damit nichts zu tun. Nicht nur, dass sie da drum herum gehen müssen, um dieses artistisch zu würdigen, also künstlerisch zu würdigen, sondern es ist ein Prinzip, das die Darstellung überhaupt erst möglich macht. Diese Werke von Bernini, die frühen Skulpturen 1620er Jahre, hier gehauen als 20-Jähriger, als Skulptur, die sind überhaupt nur möglich, weil sie von einem bewegten Körper des Betrachters ausgehen und nicht von einem statischen Punkt. Insofern wäre man gut beraten, man würde eigentlich die Skulptur und diese Illusionskunst zu Rate ziehen und nicht die statische Tafelmalerei mit dem Allegorismus. Im Übrigen könnte ich Ihnen viele Zitate beisteuern über den Traum von der Ausweitung des Aktiven in der Kunst des 20. Jahrhunderts. George Kepesch zum Beispiel 1944, die Integration des Betrachters am Aufbauprozesses des Werks zum Beispiel. Oder schon Ilja Ehrenburg 1922 mit der Theatralisierung des gesamten Lebens. Ja, also alle diese Utopien, die die Akteure deshalb zu Akteuren machen, weil die Grenzen zwischen Kunst und Leben eingezogen werden. Oder auch erste Ideen eines Expanded Cinema, wie das Gene Youngblood dann nannte in den 1980er Jahren, gibt es schon von Theo van Doesburg im Jahre 1929. Was wirklich als Expanded Cinema beschrieben wird, der Betrachter des Films wird zum Bestandteil des Films selbst. Und das ist in der Skulptur vorgeformt worden. Ich zeige Ihnen ein Beispiel entwickelter Art, übrigens auch schon intermedial sehr interessant und erfolgreich geworden, von Rodin, Auguste Rodin, 1894-95, die Bürger von Calais. Da geht es um die Übergabe nach dem Hundertjährigen Krieg der Schlüssel der Stadt Calais an die Engländer. Und ausgewählt werden, also diejenigen, die sich zur Verfügung stellen, die Bürger, er stellt das auf den Boden. Und diese Skulptur ist jetzt so organisiert, dass sie sie nur im Prozess überhaupt wahrnehmen können. Und damit passiert etwas eindeutig auf Aktivierung angelegtes, nämlich sie werden selber zu einer der handelnden Personen. Und genau das ist, was Rodin wollte. Wenn es denn schon, und das ist ein moralisches Erziehungsinstrument, diese Skulptur, wenn Sie die Gesten studieren, die empathische Übertragung der Leibeinbezogenheit des Betrachters durch das Werk, Sie müssen herumgehen, Sie sehen diese Skulptur nicht mehr von irgendeinem Standpunkt. Das ist nicht mehr möglich, Sie müssen alle diese Ansichten ergänzen. Das Ganze zerfällt in aspektuale Betrachtungseinheiten, die Sie eben als Gegenüber wirklich direkt in dieses Werk integrieren. Also selbst schon in der traditionellen Skulptur gibt es Möglichkeiten einer solchen Dynamisierung des Betrachters, aber materiell ändert sich am Objekt nichts. Das ist mir schon klar, dass digital gestützte Interaktivität so tut, als ob der Betrachter sozusagen die Stofflichkeit des Werkes erzeugt oder ändert. Aber nichtsdestotrotz wird hier eben eine Stofflichkeit erzeugt, wenn man sagt, erst die Wahrnehmungskonfiguration ermöglicht diesen Objekttatbestand. Dann ist das hier als Herumgehen um diese Skulptur entscheidend und man hat dann in Calais selbst sich dagegen gewehrt, gegen diese Zumutung an die Aktivierung, indem man sagte, also ein Denkmal, das an die wichtigste Geschichte unserer Stadt erinnert, muss ein Denkmal sein und ein Denkmal hat einen Sockel, also gehört auch dieses Denkmal auf einen Sockel und so hat man es dann in Calais aufgestellt, gegen den Willen des Künstlers, der dagegen prozessierte, chancenlos im Übrigen. Ja, ich sehe, ich brauche länger, als ich dachte. Ich wollte Ihnen jetzt noch, aber ich mache das auch ganz kurz, als eines der großen Beispiele für die Expansivität des Materials wollte ich Ihnen Fluxus zeigen. Also auf Fluxus hinweisen, etwas vom Wesentlichen im 20. Jahrhundert. Mache das aber nicht mehr theoretisch mit Verweisen auf Lamont Young und Alan Caprow, übrigens großartig beschrieben, wunderbar, präzise, Alltagshandlungen protokollieren, sie zu Kunst machen, ohne auf Kunst abzuzielen. Das kann ja nur heißen, dass man künstlerische Erfahrungen von der Kunst selber ablöst, um sie in ihrem Verfahren transparent zu machen. Ein Autounfall, die Polizei kommt, ein Protokoll wird aufgenommen, man betrachtet das als einen künstlerischen Akt. Also man macht einen Rahmen um ein Geschehen. Intermedialitäten werden wichtig zwischen Performance, Theater, Literatur und bildender Kunst beispielsweise, Kinematografie. Und damit sind wir bereits in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts noch vortechnisch in der Entwicklung, die dann später in Bezug auf die digital basierten Künste beschrieben worden sind. Wenn man aber auch einen Kronzeugen suchen würde für die Einwirkung einer aktiven physischen Sprache auf den intensivierten Körper des Betrachters, würde ich natürlich auch auf Antonin Artaud hinweisen wollen, ganz dezidiert. Das alles sind Kunst als Medientheorie Versuche, die in der Formulierung der Praktiken eine unglaubliche Präzision haben. Ich zeige Ihnen dieses als kleinen Beitrag zu dieser Fluxus-Geschichte. Es gab von einem, ich weiß nicht, wie weit man das kennt, hier, das ist auch schon eine, wie adäquat Fluxus, eine verschwundene Angelegenheit gewesen. Es gab einen Unternehmer in Remscheid, der hatte eine Werkzeugfabrik, eine kleine mit 12 Angestellten, und er musste so viel arbeiten, dass er nie an Kunstausstellungen gehen konnte, und er hat dann die Künstler eingeladen, sagt, kommt doch mal her und macht etwas und wir produzieren etwas. Und dieses Etwas, was produziert worden ist, hat er dann als Multiple unter die Leute gebracht, 1967 folgende, und das war von Beuys bis Vostell, und das waren die ganzen Größen der damaligen Zeit, Spörri und so weiter, die haben da ausgesprochen gerne mitgearbeitet. Und das war wirklich so, dass die Multiples, nicht alle, aber in der radikalen Phase ging es darum, Kunst als Objekt zur Verfügung zu stellen, aber dieses Objekt so zu organisieren, dass eben die Praktik des mit dem Objekt Verbundenen im Zentrum steht. Das heißt, die Multiples waren unbegrenzt. Das heißt, es konnte zehntausende Auflagen sein, und man konnte damals also Kunst signiert kaufen von Künstlern für höchstens 8 Mark. Das war die zweite Bedingung. Die Obergrenze des Preises wurde festgelegt, und das wurde also in der Freizeit in dieser Firma hergestellt. Und das ist ein Beispiel hier von Thomas Bayerle. Was heißt Zwangsjacke, deutsche Charakterfresse von 1969, und dieser Wolfgang Felisch hatte einen Vize-Versand, der hat einen Versand organisiert, er ging auf Messen und es gab Flugblätter und man konnte das bestellen, und man hat das damals nicht sehr ernst genommen, außer die Künstler fanden das großartig, tatsächlich Kunst als Denkmodelle, als Handlungsmodelle im Alltag zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel diesen von Stefan Wewerka, der Kleiderbügel von 1969, oder von Robin Page, Bratwurst mit Henkel, oder es kommt ein Lieblingsbeispiel von mir, George Brecht, der Bottle-Bottle-Opener, also der Flaschen-Flaschen-Öffner. Das ist doch wirklich ein fantastisches Denkmodell für das, was sozusagen Kunst als Formulierung von Situationen und Handlungsbezügen ermöglicht. Alle diese Objekte hatten auch einen Anspruch oder sollten die Möglichkeit bieten, dass man in die alltägliche Praxis verändernd sich begeben konnte gegenüber den Objekten. Also man konnte sie benutzen, und es gab natürlich bei Daniel Spörri auch schon die Metaebene dieser Benutzung. Achtung Kunstwerk, und Achtung Kunstwerk heißt, damals ist dann auch noch erklärt worden, nämlich begrenzt haltbar. Das war aber nur die Aufschrift. Tatsächlich war begrenzt haltbar das, was drin war, das war irgendein Lebensmittel, das ist völlig egal. Und wer das also als Kunst bewahren wollte, musste riskieren oder in Kauf nehmen, dass der Inhalt verrottet. Und wer das benutzte, also verändern Eingriff in dieses, hat den Inhalt dessen, was als Kunst erklärt worden ist, sozusagen konsumiert und damit zum Verschwinden gebracht. Das sind alles solche Versuche, die zeigen, in welcher Richtung ausgedehnte Materialbasis hier entstanden ist damals. Es gibt andere Tendenzen, On Kavara, Zeitstrukturen anders zu formulieren. Und trotzdem, wenn Sie diese Bilder sehen von On Kavara, das Ganze macht nur Sinn, wenn Sie sich klar machen, wie er malt. Also an dem Tag, in der Sprache des Landes, wo er sich befindet, malt er ein Bild. Wenn er um Mitternacht nicht fertig ist mit dem Bild, wirft er es weg. Also das heißt, am 12. April 1973 hat er dieses Bild gemalt, das ist das, was übrig bleibt. Er sammelt dann auch Zeitungsausschnitte dieses Tages, die werden in Ordner oder Schubladen abgelegt und das Ganze bildet ein Ensemble und das macht er seit einigen Jahrzehnten und macht das weiterhin so. Das ist seine Malerei, also das, was immer man dann an Zeitrepräsentation sozusagen beinhaltet, am Werk sieht. Oder Prozessualität, Nile Toroni, der ja das Verfahren selber schon zum einzigen Titel seines Werks gemacht hat, nämlich Abdrücke von Pinseln Nummer 50, repetiert in Intervallen, regelmäßigen Abständen von 30 Zentimetern beispielsweise. Wir wissen, dass auch Verfahren nicht mehr der Eigenhändigkeit bedürfen. Also wenn Solle Witt eine Kunsthalle ausmalen lässt auf Zeit, dann ist auch klar, dass damit ein Prozess des zum Verschwinden bringens von einem Konzept mit gemeint ist. Auch das ist eine nächste Stufe einer Praxisorientierung in Bezug auf die Kunst. Das macht auch die Stärken aus von Daniel Bührens Arbeit ohne Titel mit den Streifen, die man natürlich überhaupt nicht so zeigen kann, die man eigentlich überhaupt nicht zeigen kann im Einzelnen, weil das die Gleichzeitigkeit an verschiedenen Orten der Inszenierung von etwas zum Teil Sichtbarem, zum Teil Unsichtbarem ist. Also kleine, minimale Eingriffe, die tatsächlich für die praktische Artikulation eine große Rolle spielen, aber nicht mehr für das Sichtbare. Und dann noch einmal Marcel Brodtars, den ich für einen eigentlichen Protagonisten dieser Verschiebung auf das Medientheoretische halte, der also Filme projiziert auf Kisten zum Beispiel, statt auf Leinwände, der im Rahmen seiner Arbeit als Museumsmensch hier, na lassen Sie es, wir haben keine Zeit mehr, also also was hier zu sehen wäre, wären einfach verpackte Kisten, die im Atelier herumstehen, die aber selber schon zur Ausstellung gehören. Also die Verpackung einer Ausstellung gehört selber schon zur Ausstellung dazu. Und damit wird eine Praxis deutlich, die dann kulminiert, ja danke für die Bemühung, es scheint nicht zu gelingen, es macht aber nichts, die dann bis zum Verkauf der Museumsidee, die als gescheitert dargestellt wird, vorangetrieben wird. Und so könnte ich Ihnen noch weitere Beispiele der Materialausdehnung nennen. Das Schießen auf Farbbeutel zum Beispiel. Natürlich kann man hier auch wieder vom Aleatorischen reden oder es bemühen. Oder dann eine hier sicher gut bekannte Körperanalyse von Günter Brus von 1969, die man allerdings, glaube ich, noch einmal wirklich beschreiben müsste im Hinblick auf diese Radikalität, denn es ging den Günter Brusschen Körperanalysen durchaus auch um Selbstverzehrung. Also es ging um eine Einverleibung des eigenen Körpers in einem wortwörtlichen Sinne. Seine Aktion, die Günter Brus dann nicht ausgeführt hat, aber es war vorgesehen, dass er sich ein Stück des Oberschenkels herausschneidet und das isst. Und das ist nicht als eine äußerliche Provokation. Man würde das missverstehen, wenn man das im Hinblick jetzt aufs Publikum nur in einem solchen Gestus sehen würde, sondern es ging darum, etwas, Günter Brus empfand den eigenen Körper als etwas ausgesprochen Lästiges, Beunruhigendes, Feindliches. Also wie kann man nun etwas, was immer eine Instanz des Feindlichen gewesen ist, sich einverleiben, wenn man es nicht im wortwörtlichen Sinne einverleibt, also Autokannibalismus betreibt und dadurch die Wirkungen des Gefährlichen neutralisiert. Jetzt kunsthistorisch beschreibt man das natürlich nicht Kannibalismus theoretisch, sondern man redet eben von der Ausdehnung der Materialbasis zum Beispiel oder dem Experimentierfeld des Körpers. Und da muss man eben aufpassen, weil ich glaube, und darum ging es mir bei Kunst als Medientheorie tatsächlich jeweils die präzise Zielrichtung solcher Handlungen an ihrem radikalsten Punkte beschreiben zu können. Und der radikalste Punkt war die Sehnsucht nach Versöhnung mit sich selbst, die nur durch Selbsteinverleibung des feindlichen Eigenen möglich geworden wäre, durch Günter Brus selber. Offensichtlich ist er dann das Trauma anderweitig losgeworden und hat diese Versöhnung hingekriegt. Aber darum ging es. Und dem gut, aber das lasse ich jetzt, nein, ich lasse das kurz durchlaufen. Für mich ein ausgesprochen interessantes Feld sind die Mescalin-Zeichnungen von Henri Michaud in Bezug auf die Spaltung des eigenen Hirns und die Verdopplung, also das eigene Gehirn mit dem eigenen Gehirn untersuchen und zur Darstellung bringen, halte ich diese mediale Praxis, das wollte ich eigentlich ein bisschen ausführen, das müssen wir aber verschieben, für etwas wesentlich Radikaleres als die gegenwärtige Neurologie, die ja, ich weiß nicht, ob sie die neuesten Wände, es reicht, wenn man das aus den Feuilletons jeweils rezipiert. Es gibt ja eine ganze Generation jetzt von Gerhard Roth und Wolf Singer, die behaupten ja jetzt, ohne dass sie sich auf den Surrealismus beziehen, die das auch schon gesagt haben, dass wir ja keinen freien Willen haben. Also das Gehirn diktiert uns Handlungen und das wird jetzt auch schon in den rechtstheoretischen Konsequenzen betrachtet. Wenn es so ist, dass man neurologisch nachweisen kann, dass es keinen freien Willen gibt, dann hat das natürlich bestimmte Konsequenzen. Ich halte das für vollkommen verfehlt und wollte dem die Theorien und praktische Auffassungen von Henri Michaux wirklich entgegenstellen als ein solches künstlerisches Bewusstsein. Denn in meiner Einbildung der Welt, ich imaginiere eine Welt, in der die Neurologie nicht den freien Willen imaginieren kann, das gehört nicht zu meinen Simulationsleistungen. Verstehen Sie, abgesehen von der miserablen philosophischen Bildung dieser Naturwissenschaftler, die plötzlich mit der Philosophie aufräumen, in einer Art und Weise, die also doch grob fahrlässig ist, stellt man fest, und das finde ich interessant, eine der Erbschaften der radikalen Künste des 20. Jahrhunderts ist jetzt eine sozusagen operativ-medizinisch-therapeutische Selbstvervollkommnung des illusionierenden Menschen, der eigentlich nur die Gratifikation möchte ohne Risiko. Also den perfekten Körper, aber ohne die Günter Brusschen oder Henri Michaud-mäßigen Eingriffe oder das perfekt operative, operierende Gehirn, das uns sogar von dem freien Willen und der Entscheidung entlastet und so weiter. Aber das sind alles Verblendungen und gegenüber diesen Verblendungen ziehe ich zum Beispiel Künste vor, die, das wäre jetzt noch interaktiv, Stolz Denzli, da geht es auch um den Eingriff ins Gehirn als Performance-Theaterraum. Aber vor allem dieses hier, das gibt es im Netz seit 1995, war eine Diplomarbeit eines Studenten an der Kunsthochschule für Medien in Köln, in der Zeit bevor, also wo ich noch in Wien war, Markus Kech, Institut für mediale Krankheiten, das gibt es jetzt im Netz als Betreuungsinstallation und mit angeschlossenem Hospital. Und natürlich, das Kluge an der Arbeit ist, dass er die ganzen medizinischen Zuschreibungen, also Krankheit als Metapher, das Monströse und so weiter, ausrangig präzise beschreibt. Im Übrigen für mich auch einen verblüffend intensiven, schmerzhaft präzisen Umgang hat mit dem Idiosynkrasieproblem der Haut. Also das ist ja unglaublich, in welchem Ausmaß ausgerechnet heute, wo wir keinen freien Willen mehr haben und operativ das tun können. Mir ist immer noch der Satz von Florian Rötzer im Ohr vor 4 Jahren, wo er gesagt hat, es kommt nicht mehr darauf an, wie wir die Welt sehen, es kommt darauf an, wie wir sein wollen. Ja, also der schiere Dezisionismus, also postsituationistisch, wir müssen jetzt wissen, wer wir sein wollen, dann können wir das werden, weil es gibt Mittel dafür, egal in welchem Ausmaß. In diesem Zeitalter einer solchen Selbstverblendung ist es doch erstaunlich, was die Haut mit den Subjekten anstellt. Und Kech ist hier wirklich ein Pionier in Bezug auf diese Hautidiosynkrasien in seinem Institut für mediale Krankheiten. Es gibt die Schautafeln mittlerweile in ganz vielen Sprachen und eben auch als Angebot die Konstitutionstypen dieser medialen Verzeichnungen. Gut. Es ist vielleicht ganz günstig, wenn, ich habe sowieso gezögert, ich habe das oft durchgearbeitet, das Schlussmaterial, jetzt die Zusammenfassung, die Konklusion, ich glaube, wir lassen das. Es ist hoffentlich deutlich geworden, was ich unter diesem Kunst als Medientheorie verstehe. Ich kann es in einem Satz sagen, eine medienpoetische Reflexion der Material- und Handlungsausweitung mittels erweiterter, immer neu ansetzender und reflektierender Praktiken. Das heißt, diese Art Medientheorie als Kunst geht nur in der Entwicklung von Entwürfen, Konzepten, im Laboratorium, im künstlerischen Prozess selber. Und ich meine, beobachten zu können, vielleicht ist das die bessere Weise, jetzt aufzuhören damit, ich glaube, beobachten zu können, dass es eine zunehmende gedankliche und sensuelle Präzision gibt, vieler Künstlerinnen und Künstler, sich genau mit dieser Artikulation zu beschäftigen. Und hier sehe ich eine Richtung, die die Apparate, die ja unsere Lebenswelt normieren und standardisieren, wirklich so langsam, langsam anfängt zu transformieren. Und parallel dazu kommen wir weg von dieser fatalen Dialektik oder Kippfigur zwischen dem Verschwundenen und Unendlichen, ja, das ja nicht mehr sichtbar werden kann, weil es sichtbar gemacht worden ist, und die metaphysische Aufladung des Rezipienten anstelle dieser verschwundenen, transzendentalen Kunstbehauptung hin wirklich zu Praktiken. Also zu einer, so wie Ernst Bloch sagt, die Utopie ist eine kundige Hoffnung, könnte man sagen, Kunst als Medientheorie ist eine experimentalkundige Praktik oder Kunst des Findens und Erfindens von solchen Situationen, die eben prozessual sind. Und das führt uns weiter auch jenseits des Bildes und der Probleme in eine solche Richtung, wie ich sie auch weiterhin beobachten möchte. Und deshalb habe ich heute auch nicht mein Buch zusammengefasst, abgesehen davon, dass ich das gar nicht könnte, sondern versucht, am Grundmotiv weiterzudenken, zum ersten Mal. Und ich habe schon beobachtet, dass ich da noch ganz viel dran arbeiten muss. Aber Sie haben mir das möglich gemacht durch das aufmerksame Zuhören, und dafür bedanke ich mich. Und natürlich Fragen, Diskussionen. Ich weiß nicht, wie Sie zeitlich sind. Ich habe zu lange geredet, ich gebe es zu. Es muss auch nicht sein, ich will ja nur nicht unhöflich sein. Ja. Ich habe auch ein Interesse dran, aber nicht so, dass man denkt, man kommt hier erst raus, wenn mindestens zwei Fragen gestellt worden sind. Also, oder drei.
Thank you.